Fuller sprach in München über das Thema des Kreuzes Innenschau.
Liebe Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine tiefe und reine Freude, wieder in eurer Mitte sein zu dürfen und für diese 5 Tage von heute bis Sonntagabend Gottes Fülle Segen mit euch zu erwarten. Den Reichtum seines Wortes, die Kraft seines Evangeliums, die Wirksamkeit seines Heiligen Geistes wesenhaft lösen, befreien, erfüllen mit Leben und Freude zu erfassen. Wir haben das Thema gehört von der Innenschau des Kreuzes. Ja, werdet ihr sagen, gibt es denn das? Wir kennen das Kreuz Christi. Wir wissen, was es bedeutet. Ein Galgen, ein roh gezimmertes Holzgestell, an dem der Sohn Gottes nach vorweltlichem Plan starb und die Sünde der Welt sühnte. Was will da eine Innenschau? Ich lese dazu aus dem Kolosserbrief 2 Verse. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Er, nämlich Jesus Christus, hat ausgetilgt den uns entgegenstehenden Schuldbrief oder die Handschrift oder den Anklageschein, die Anklageschrift in Satzungen, in Dogmen, menschlichen Dogmen, diesem Urtext, der wieder uns war, dieser Schuldbrief. Er hat ihn aus den Prozessakten herausgenommen. Gegen unser Leben läuft ein Prozess. Und dafür gibt es Akten. Und in diesen Akten fehlt keine Sünde, die wir getan, geredet oder gedacht haben. Das ist erschütternd, aber wahr. Und hier steht nun, er hat aus diesen Prozessakten die Anklageschrift herausgezogen. Und wenn keine Anklageschrift mehr vorliegt, ist auch keine Verurteilung möglich. Das hat er gemacht am Kreuz. Gegen dich und mich und alle Welt hat er seine Gunst, seine Gnade dadurch erwiesen, dass er die Anklageschrift herauszog. Und hat sie an das Kreuz geheftet. Ja, wir denken, der Herr Jesus wurde doch selber ans Kreuz geheftet. Jawohl, das ist die Außenschau. Aber er hat unseren Brief oder die Handschrift oder den Anklageschein, die Anklageschrift, in Satzungen, in Dogmen, menschlichen Dogmen, diesem Urtext, der wieder uns war, dieser Schuldbrief, er hat ihn aus den Prozessakten herausgenommen. Gegen unser Leben läuft ein Prozess und dafür gibt es Akten. Und in diesen Akten fehlt keine Sünde, die wir getan, geredet oder gedacht haben. Das ist erschütternd, aber wahr. Und hier steht nun, er hat aus diesen Prozessakten die Anklageschrift herausgezogen. Und wenn keine Anklageschrift mehr vorliegt, ist auch keine Verurteilung möglich. Das hat er gemacht am Kreuz. Gegen dich und mich und alle Welt hat er seine Gunst, seine Gnade dadurch erwiesen, dass er die Anklageschrift herauszog und hat sie an das Kreuz geheftet. Ja, wir denken, der Herr Jesus wurde doch selber ans Kreuz geheftet. Jawohl, das ist die Außenschau. Aber er hat unsere Anklagen, unsere Anklageschrift wieder und zwar ans Kreuz genagelt. Er hat genagelt. Das ist die Innenschau. Das Glauben. Er wurde genagelt. Das ist die Außenschau, die die Evangelien berichten. Und wir Gläubige, wir haben von den Dingen dieser Welt eine Innenschau, wir sehen sie von Gott her. Mit ganz anderen Augen. Die große Freude des Herzens im tiefsten Elend. Das kann die Welt nicht. Das können wir. Er hat sie an das Kreuz genagelt. Als er die Fürstentümer und die Gewalten sich ausgezogen hatte. Wir meinen doch, er wäre ausgezogen worden. Man habe ihm die Kleider vom Leibe gerissen, sodass er ganz nackt, eine Schande für einen jüdischen Mann, ganz nackt in der Öffentlichkeit, sichtbar für alle Augen, an einem Fluchholz zu hängen. Eine größere Schmach gibt es nicht. Wir denken, er wurde ausgezogen, das ist die Außenschau. Aber er hat die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen. Er hat ihnen ihre Waffen, er hat ihnen ihre Giftpfeile, er hat alle ihre bösen Anschläge, ihre Gewänder weggenommen. Er hat sie, die Fürstentümer und Gewalten, und nun steht im Urtext eigentlich sich ausgezogen, wie man sich ein Gewand auszieht. Er hat sie ausgezogen oder sich ausgezogen, die Gewalten und Mächte. Und stellte sie öffentlich in den Schaukasten. Hier steht ein Wort, das heißt Stigma. Was das bedeutet, werde ich nachher erklären. Er stellte sie in den Schaukasten, indem er durch dasselbe, durch das Flugholz, an dem er hing, oder in sich, indem er in sich über sie, die Feinde und Mächte und Gewalten, einen Triumph, einen Sieg, einen Totalsieg, davon trug. Das ist des Kreuzes Innenschau. Und wir dürfen das Kreuz von innen sehen. Die Welt sieht es nur von außen und ahmt es nach. Groschen und Mess oder Gold oder Silber oder Holz, eiserne Kreuze, Kreuze auf den Kirchtürmen, Kreuze zum Schmuck der Eitelkeit an Hals zu hängen, so hat man das Kreuz entwertet. Aber wir sehen des Kreuzes inneres Wesen, und davon will ich heute Abend ein Wort sagen, des Kreuzes Innenschau. Meine Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wenn wir lernen, so das Kreuz zu sehen, mit Gottes Augen, was es bedeutet, was es von innen gesehen ist, dann staunen wir. Für die Welt ist das unmöglich. Schon Goethe hat geklagt, ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist. Glückselig, wenn sie nur die äußere Hülle weiß. Das gilt für den Weltmenschen. Auch für den Weltmenschen Goethe, der eine tiefe Einsicht hatte, auch in göttliche Dinge. Und trotzdem konnte er nicht ins Innere hineinschauen. Denn dazu muss man der Sünde gestorben sein. Dazu muss man sein Leben und sein ganzes Sein dem Herrn übergeben haben. Seine Kräfte, seine Liebe, sein Erbarmen empfangen haben. Des Kreuzes Innenschau. Zunächst das Erste. Es gibt einen Durchbruch für jeden von uns. Wir, die wir hier in diesem Raum sind, und alles, was Menschen an sich prägt, ob Jude oder Heide oder Christ, hat keinen Gedanken gedacht, kein Wort geredet, keine Tat getan, die nicht in dem Schuldbrief aufgezeichnet wird. Auch das Unsichtbare, was wir im Dunkeln geflüstert haben, aufgezeichnet und wird einmal in den großen Gerichtsprozessen laut ausgerufen von den Lächern. So sagt der Herr. Es gibt einen Schuldbrief. Wir werden sagen, das ist ja fürchterlich, jawohl, das ist noch viel schlimmer, als wir uns vorstellen können. Das ist Nummer eins. Zweitens, es besteht die Möglichkeit, dass dieser Schuldbrief herausgenommen und vernichtet wird und keinerlei Anklage mehr gegen uns vorhanden ist. Und damit ist man frei von jeder gerichtlichen Verfolgung, frei von jeder Möglichkeit der Anklage. Man ist frei und los und braucht sich nicht mehr zu fürchten. Ich habe einmal in einer sehr delikaten, erschütternd ernsten seelsorgerlichen Angelegenheit vor Jahren erlebt, was es heißt, der Schuldbrief ist vernichtet. Das habe ich miterlebt. Auf den Knien, beten, seufzen, schreien zu Gott. Ich will versuchen, das so zu schildern, dass niemand Anstoß nimmt. Ich schaue mich um und sehe kleine Kinder, meine da, aber ich will es so kalt schildern, dass es jeder versteht und niemand Anstoß nimmt. Ein Mann von etwa 50 Jahren stammt aus schweren Familienverhältnissen. Vater unbekannt, die Mutter weg und so weiter. Etwas zurückgeblieben in der Entwicklung. Und dieser Mann kam zum lebendigen Glauben. Hat seine ganze Not, sein ganzes Elend, seinen ganzen Jammer, seine ganze unglaubliche Minderwertigkeit und Befleckung und Sünde und Schande und Anlage zu jeder Fleischeslust und jeder Form hat er vor Gott weinend ausgebreitet und hat Vergebung gefunden und wurde ein Gotteskind. Aber, nun kommt etwas Erschütterndes. Diese Anlage drückte sich durch. Dieser Mann, ja, er, und wurde ein Gotteskind. Aber, nun kommt etwas Erschütterndes. Diese Anlage drückte sich durch. Dieser Mann, ja, er, irgendwo hat er einen Beruf als Gastfahrer, und irgendwo. Dieser Mann hatte die furchtbare Anlage, sich entblößen zu müssen. Und das ist eine schwere Sünde, die wird schwer bestraft. Man nennt diese Krankheit Exhibitionismus, das heißt wörtlich Ausstellung, zur Schaustellung. Und da hat er sich, eines Tages hat er das aufgefallen und wurde halb willig und halb unwillig irgendwo in einer Badeanstalt und da wurde er angezeigt, kam von dem Richter. Und der hat ihn verwarnt, weil es keine schlimme Tat wurde, sondern nur ein Versuch gewissermaßen und von neugierigen Kinderaugen übertrieben und so weiter. Er wurde verwarnt. Wir wollen Sie jetzt nicht strafen, weil es das erste Mal ist, wenn es wieder vorkommt, kommen Sie unter Zuchthaus kaum vorbei und werden Ihren Beruf verlieren. Hat man ihn ernstlich verwarnt. Das hat er mir erzählt. Und hat sich vor Gott gebeugt und gedemütigt, dass so viel Böses in ihm wohnt. Und hat mir gesagt, ja siehst du, das kommt von meinen Eltern her, ich weiß das. Das habe ich gehört, wurde mir erzählt. Kurz und gut, der Fall kam wieder vor. Er wurde vorgeladen und da sagte ihm der betreffende Inspektor, der den Fall behandelte, so, rein, jetzt ist Schluss. Zuchthaus! Rufverlust! Wir haben es ihm gesagt, wir haben es gewusst, jetzt hast du keine Gnade mehr. Sag mal zu mir und sagt, ich muss mich erschießen. Sag ich, nein, du musst dich nicht erschießen. Doch, bleib im Sand das übrig. Verliere meinen Beruf, werde nirgends mehr eingestellt, wird eingetragen in meine Papiere, bin ein verlorener Mann. Zuchthäusler, Lob! Ich bin ja auch nicht mehr wert, ich straf ja in mir. Ich mache meinem Leben ein Ende. Nein, du machst deinem Leben kein Ende. Im Namen Jesu sage ich dir, du machst kein Ende. Aber was soll denn geschehen? Der Prozess läuft. Ich muss jetzt, in 8 Tagen muss ich wieder hin zum letzten Verhör. Wird noch einmal alles aufgerollt. Was soll ich denn machen? So sage ich, wir dürfen Gott um ein Wunder bitten, dass diese erbarmungslose juristische Gerichtsmaschinerie durch ein Wunder Gottes sich nicht auswirken darf zu deinem Verderben. Wir wollen Gott um ein Wunder bitten. Darf man das? Darf man das? Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das sagen durfte. Und als ich keinen anderen Weg sah, habe ich doch gesagt. Und dann haben wir Gott auf den Knien unter Tränen der Beugung um ein Wunder gebeten, dass die Prozessakten auf irgendeine Weise nicht realisiert, verwirklicht werden dürfen. Dass der Schuldbrief vernichtet wird auf irgendeine Weise. Ja, aber wie? Sollen wir da dieses große Untersuchungsgebäude anzünden oder wie soll man das machen? Wir haben geglaubt und haben vertraut. Und ich habe ihn immer wieder ermahnt. Nicht verzweifeln. Wir haben Gott gebeten zu helfen und er wird helfen. Nun hat sich Folgendes zugetragen. Der Saal, wo er verhört wurde, da saßen eine Anzahl von Inspektoren und so weiter mit ihren Schreibmaschinen, mit ihren Büchern und so weiter. Und der wurde eines Tages überholt. Da wurde neue Wände gestrichen mit den Decken und so weiter. Und die Papiere wurden verhängt, zugehüllt. Und da kamen eine ganze Anzahl, ein ganzer Schwung fremder Putzfrauen. Erhalten. Kurz und gut, der betreffende Beamte, der für den kommenden Montag ihm nochmal zum letzten Verhör vorladen wollte, der merkte, er hat die Anklageschrift auf seinem Tisch liegen lassen, weil er ja am Montag wieder bearbeiten wollte. Die Anklageschrift war weg. Da wurde gefragt, wo ist denn die? Ja, da waren die Putzfrauen, die haben aufgeräumt. Wenn Frauen einen Männerschreibtisch aufräumen, da gibt es immer Katastrophen. Also kurz und gut, die Anklage war weg. Der ganze Fastziegel, die Vernehmungen und die Aussagen, protokolliert, unterschrieben und so weiter, samt der Anklageschrift obendrauf, war weg. Der Mann hat gesucht, alles gesucht. Und alles gesucht, das war weg, das war einfach weg. Wann ist da? Dann gab er ihm bekannt, die Frau nicht gekommen, sie kommt 8 Tage später. Aber nach 8 Tagen war sie auch noch nicht da. Und hat es noch einmal 8 Tage gedauert. Und dann wurde das gefunden, ganz woanders, irgendwo im Schrank, im Keller, war das da zwischen anderen Akten dazwischen gestellt, und da wurde es gefunden. So, sagt er, endlich. Und als er nun an die Arbeit gehen wollte, bekam er Mitteilung, es ist ein neues Gesetz herausgekommen. Das tritt ab heute in Kraft. Wenn eine Anzeige erfolgt von Mädchen unter 16 Jahren über angebliche exhibitionistische Versuche und die Eltern wissen das nicht, weil wir erlebt haben, dass die Eltern sagten, ach was, das sind dumme Gänse, die haben sich das eingebildet. Und weil Mädchen oft auch Dinge zusammenlogen, die gar nicht geschehen sind, weil da eine Projektion ihres Wünschens in das Geschehen hinein erfolgt und so weiter. Weil man festgestellt hat, dass da viel geschwindelt und betrogen wird. Dass da schon viel Unrecht geschehen ist. Hier war kein Unrecht geschehen bei denen. Er hat das wirklich getan. Aber sonst ist viel Unrecht geschehen. Und da ist ein Gesetz herausgekommen, dass bei Anklagen von Mädchen, also von 12, 13, 14, 15-Jährigen, dass diese Anklagen nur dann weiter verfolgt werden dürfen, wenn die Eltern das wünschen. Nun haben die Eltern von den 2 oder 3 Mädchen, die haben gesagt, ach nein, 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 die fantasieren immer solche dummen, schmutzigen Sachen zusammen. Wir wollen keine Anklage haben. Und da wurde er vorgeladen und wird haben mitgeteilt, ihre Sache ist niedergeschlagen, die Anklage wird vernichtet, es ist alles nur zu können gehen. Das habe ich erlebt, in der Seelsorge. Ich habe ähnliche Dinge erlebt. Aber das war so ein eklatanter Fall, der hier genau das sagt, was auf Folter da geschehen ist. Da wurde die Anklage selbst herausgezogen und vernichtet. Und die Anklagen sind verschwunden. Und wenn du, wer du auch seist, die ganze Schuld deines Lebens, was du geredet und getan und gedacht hast, all dein Hochmut und dein Stolz und deine Unehrlichkeit und deine Lieblosigkeit und deine Gelackssucht und deine Unreinheit und so weiter, alles, was in deinem Leben faul ist, wenn du das dem Herrn bringst und dich beugst und bekennst, dann wird die Anklageschrift, die gegen dich vorliegt, vernichtet und der Anklagebrief ans Kreuz genagelt. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Und wenn du das heute tust, heute Abend, denn wir sind ja sicher, wenn sie hier, wir haben noch nicht total mit allen Konsequenzen ihr Leben dem Herrn gegeben. Wenn du das heute Abend tust, dann wisse, dein Anklagebrief, der wurde damals vor 2000 Jahren schon ans Kreuz genagelt. Ja, kannst du sagen, vor 2000 Jahren, da habe ich noch gar nicht gelebt. Doch, da hat Gott schon alles gewusst, was heute in deinem Herzen geschieht, wenn du jetzt dein Leben dem Herrn gibst. Das hat er gewusst. Denn für Gott gibt es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Für Gott ist das alles eins. Gott sieht das alles in einer heiligen Synopsis, das heißt in einer Zusammenschau. Deshalb sage ich noch einmal die beiden ersten Punkte. Erstens, es gibt für jeden Menschen Prozessakten mit einem Anklagebrief. Ist einer hier, der nicht angeklagt ist, der Lieblosigkeit, der Undankbarkeit, der Oberflächlichkeit gegenüber dem heiligen, lebendigen Gott, der Versäumnisse, die er gegen seinen Nächsten, seinen Liebsten getan hat, in der Familie, im Beruf, gegen den Staat. Ist hier einer, der aufstehen kann und hier bezeugen kann, ich habe nie eine Sünde getan oder gesagt oder gedacht. Ist einer hier? Keiner hier. Denn die Bibel sagt, es ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Nur ein einziger, der Sohn Gottes. Und der ließ sich zur Sünde machen. Er ließ sich ans Kreuz schlagen. Und der am Kreuz hängende Sohn Gottes ist die Anklageschrift gegen die Sünde der ganzen Welt. Er wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir würden die Gerechtigkeit Gottes. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass dein Anklagebrief, dein Schuldbrief, deine Anklageakten, deine Prozessakten vernichtet und beseitigt werden. Wenn du glaubst, was auf Golgatha geschehen ist, wenn du niederkniest und sagst, Herr Jesus, der du starrst am Kreuz für meine Schuld, ich danke dir, dass du auch alle meine Sünde und Schande, dass du auch all meine Bosheit und Schlechtigkeit, dass du all meine Sehnsucht, die auf ihren Wegen ging, dass du den dunklen Drang meiner Miene, der in die Sünde hineingerief, dass du das alles bezahlt hast an deinem Kreuz und dass am Kreuz du meine Sünde angemahnt hast und hast meine Anklageschrift herausgezogen und hast sie vernichtet, indem du für uns zur Sünde gemacht wurdest. Das ist des Kreuzes Innenschau. Meine Lieben, wer das noch nicht getan hat, der möge das jetzt tun in dieser Abendstunde und möge das heute Abend, ehe er zu Bett geht, bekräftigen und wiederholen. Herr Jesus, ich bringe dir mein armes, müdes, gequältes, dunkles Leben, meinen verzweifelten Kampf gegen die Sünde, in dem ich immer wieder unterlegen bin. Immer wieder nahm ich mir vor, ich will nicht mehr so einen frechen Mund haben gegen meinen guten Mann. Oder ich will nicht mehr so brutal sein gegen meine liebe Frau. Das haben wir uns tausendmal vorgenommen. Und ich will nicht mehr das oder jenes tun oder denken. Ich will mein Verlangen nicht mehr gerichtet hinrichten auf den Sextus und den Mammon und den Hochmut und die Eitelkeit dieser Welt. Herr, ich will von dir erfüllt sein. Und da haben sie es gekonnt. Erst wenn wir am Kreuz erkennen, oh du Herr, was ich verschuldet, hast du erduldet. Was ich verdient habe, hast du getragen. Die Strafe, die ich verdient habe, hast du freiwillig auf dich genommen, hast dich zur Sünde machen lassen, auf das ich Frieden hätte. Wenn du das tust, und das Kreuz und klammerst im Geiste, und dem Herrn dankst, den Namen Jesu anruft, deine Sünden ihm bekennst und nennst, und ihm sagt, Herr, ich löse mich von all den dunklen Banden, die mich an die Finsternis binden. Von all den Zaubereisünden meiner Vorfahren, von denen ich ja nun mal sowas gehört habe gelegentlich. Von all den dunklen Dingen in meiner Vergangenheit, wo ich mich eigentlich aufs Pendeln und auf die Kantlinien lesen und auf all diese furchtbaren Dinge, die uns in den Bereich der Finsternis bringen. Wenn du das tust, wirst du frei, los. Und das zur Gewissheit und zur Freude des Heiles kommen. Sag dich los von allem, was nicht Jesus ist und meint. Und weihe dich ihm, der dein Schöpfer, Erlöser und Vollender ist. Das ist die Innenschau des Kreuzes. Das dort Jesus Christus der Aktive, der Handelnde war. Wir müssen bei der Außenschau sagen, er wurde ans Kreuz gebracht. Er wurde ausgezogen, man hat ihm die Kleider von Leibe gerissen und nackt dorthin, dort angenagelt und das Kreuz aufgerichtet. Er wurde, er hat geschwiegen, er hat gelitten, er hat sich alles gefallen lassen. Er war passiv. Und hier wird nicht gesagt, er war aktiv, er hat gehandelt, er hat den Feind entmachtet, während nach außen gesehen er dem Feind unterlegen ist. War er innerlich der Sieger über alle Gewalten und Mächte. Und das hat sich gezeigt später in der Auferstehung, als er auferstand. Meine Freunde, wir brauchen diese Kreuzesschau, dieses Kreuzes erfassen und diese Kreuzeskraft in unserem Leben. Aus den Prozessakten herausgenommen. Ich sehe noch die leuchtenden Augen dieses Bruders, als er sagte, Adolf, das Wunder ist geschehen. Das Wunder ist geschehen. Es besteht keine Anklage mehr. Zufall, was? Nein! Nein! Gott erhört Gebet! Und wenn wir Großes wagen, dürfen wir auch Großes erfahren. Das ist ein Fall. Ich könnte viele ähnlicher Fälle schildern. Willst du nicht tun? Der Schuldbrief ist getilgt. Er ist aus den Prozessakten herausgezogen. Die Anklageschrift ist vernichtet. Und das macht Gott. Wir haben ein wunderbares Vorbild. Und zwar einen Hohepriester. Einen hohen Priester, der den Brandopferaltar eingeweiht hat und selbst ein Sünder wurde. Und der wurde angeklagt und stand als Angeklagter vor Gott. Und zu seiner Rechte stand der große, öffentliche Ankläger der Weltgeschichte, Satan, der deshalb genannt wird, der Verkläger der Brüder. Satan ist ein Verkläger der Brüder. Und wer immer wieder Brüder verklagt, der ist ein Satan. Ja, Satan ist der Verkläger der Brüder. Und jetzt lese ich euch eine Szene vor, wo der Satan als Verkläger auftritt. Wo ein Engel, ein Bote Gottes da ist, wo Gott selbst da ist und was ich da vollzieht. Damit ihr Vertrauen fasst, vor Gott gestellt zu werden, selbst wenn der Teufel neben euch steht. Damit ihr Vertrauen fasst. Eine der gewaltigsten Szenen der Schrift, und ich wundere mich immer wieder, wie wenig sie bekannt ist in den Kreisen der Gläubigen. Ich schlage sie auf, es ist Sacharja 3. Sacharja ist der zweitletzte Prophet des Alten Testamentes. Nicht, dass ihr ihn in dem Römerbrief sucht. Ja, komm vor. Hab so Sachen schon erlebt. Sacharja 3. Da steht ein Mann, der eine Messnuhe in der Hand hatte, war ein Gottesbote. Ein Seraph oder auch ein Cherub, jedenfalls ein Engelfürst, ließ mich, den Propheten Sacharja, den hohen Priester Josua sehen. Dieser Josua hat nach Esra 3, Vers 2 den Brandopferaltar gebaut. Dann ist in Esra 2, Vers 2 die Rede von ihm. Josua heißt auf Griechisch Jesus. Und so ist Jesus der wahre Hohepriester. Und so ist Jesus für uns zur Sünde gemacht. Und als Vorbild von ihm, da ist dieser Hohepriester Josua, auch Jesus, auch Christus, der gesündigt hat. Jesus hat nicht gesündigt. Aber er war die Sünde der Welt am Kreuz. Er wurde zur Sünde gemacht. Er war die komprimierte Sünde der ganzen Welt, auch deiner und meiner Sünde. Als er rief, es ist vollbracht, hat er auch an dich gedacht. Jeder könnte jetzt sagen, jawohl, auch an mich, auch an mich, auch an mich. Wenn wir jetzt eine Negerversammlung wären, und ganz primitive Neger, das sind ja keine gewöhnlichen Neger, wir sind ja, da würde ich sagen, so, jetzt sage ich, das sind ja keine gewöhnlichen Neger, wir sind ja, da würde ich sagen, so, jetzt sage ich, Jesus hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Und jetzt sagt jeder von euch Negern, auch meine Sünde. Fang mal du an. Auch meine Sünde. Weiter. Auch meine. Weiter. Auch meine. Weiter. 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 Und so ließ ich dann die ganze Negerversammlung sagen, auch meine Sünde. Und das wäre eine Hilfe. Das habe ich an ABC-Sitzen mal erlebt. Da habe ich irgendeinen Chorus gelernt. Jesus liebt auch dich, Jesus liebt auch mich. Ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb auch für mich. Das habe ich die kleinen sechs Versen kurz singen lassen. Jesus starb für dich. Kennt ihr den Chorus? Jesus starb für mich. Ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb auch für mich. Nochmal! Jesus starb für dich, Jesus starb für dich, Gottlob für alle starb der Herr, Gottlob, er starb auch für mich. Das sagst du heute Abend noch einmal, ehe du schlafen gehst. Heute Abend, was willst du singen? Du kannst du sagen, du starbst für alle, Herr, du starbst auch für mich. Ja, also ich habe den kleinen Burschen diesen Chorus beigebracht und bin dann rumgegangen. Ich habe meine gegen das Gebot des Schulrats, das habe ich übertreten, und bin dann in meinem Kreis herumgegangen und habe dann, wenn ich so einen besonders verzagten Burschen gesehen habe, dann habe ich gesagt, Jesus starb für dich. Jesus starb für dich. Und habe ich so auf die armen und verzagten Würmlein hingedeutet. Die armen Hühnchen, und da haben ihre Augen geleuchtet. Und wie ich das auch mal tue, wieder in der zweiten Reihe, Jesus sagt für dich, und da springt einer auf und sagt, Herr Lehrer, aber auch für mich, aber auch für mich, sag ich, jawohl, mein Junge, und haben die Hände aufgelegt, er starb auch für dich. Das vergisst ja sein Lebtag nicht. Haben mir später viele Kinder gesagt. Ja. Das steht in keinem Anweisungsbuch, wie man Religionsunterricht halten soll. Das würde Professor Bultmann auch gehörig ablehnen und meine Absetzung verlangen. Ja. Der Ewigkeiten werde ich mal seiner verlangen. Meine Lieben, jetzt geht ab. Also, ich führe euch in ein himmlisches Tribunal, damit ihr das Geheimnis des Kreuzes versteht. Damit ihr versteht, aus den Prozessakten herausgezogen. Damit du fassen kannst, gegen mich besteht kein Verdammnisurteil mehr, weil Jesus für mich am Kreuz verdammt wurde, weil er meine Strafen getragen hat, dass du das einmal fassen kannst, dass du mal einmal dafür danken kannst. Und wenn du dafür danken kannst, bricht die Kraft der Erlösung in dein Leben hinein und du bist frei. Du bist frei von deinen Bindungen. Wenn du dich losgesagt hast von Satan und allen seinen Machenschaften und dich geweiht hast, den Herrn und Löser. Meine lieben Freunde, das haben viele von euch noch nicht getan. Die sind so dumme Mitläufer. Das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Wer nicht allem absagt, der kann nicht mein Jünger sein. Freunde, es lohnt sich. Es lohnt sich, sein Leben ganz dem Herrn zu geben. Ich war vorgestern Abend in Gellerfingen. Das ist ein kleines Dorf von 4000 Einwohnern in der Nähe von Solothurn, der Schweiz. Und habe da zwei Evangelisationsvorträge gehalten. Und da sprach ich über Teilhaberschaft an den Verheißungen des Christus. Da waren viele fromme Leute da, eine ganze Kapelle, beinahe so viel wie hier, mit einem Dorf von 4000 Einwohnern, in Sächsen. Ja, und hab dann gezeigt, wie all das, was der Vater seinem Sohn gegeben hat, was er ihm versprochen hat und was er ihm verheißen hat, dass an all dem wir hundertprozentige Teilhaber sind. Teilhaftig seiner Verheißung, teilhaftig seiner Würden, teilhaftig seiner Aufgaben, teilhaftig seines Sterbensweges hier unten und teilhaftig seiner Herrlichkeit dort oben. Und da war auch eine Frau da, die so schwank seit Jahren, die in manche Versammlung kommt, wenn mal Lichtbildervorträge sind, da komme ich auch einmal, aber die lief ganz im Ernst nach der. Die war auch da. Und nach der Stunde sagte sie, ja, ist das wirklich wahr, was da dieser Dichter gesagt hat? Ja, wurde er gesagt, das ist wirklich wahr. Dass man das wirklich so nehmen, dass wir Miterben des Weltalls sind, dass wir einmal die Engel richten werden, dass wir alle Verheißungen Gottes ausführen als Glieder an Christus. Ist das wirklich wahr? Kann man das so glauben? Ja, sagt sie, das ist wirklich wahr. Ja, dann sollte man es aber wagen. Dann sollte man sich ihm aber wirklich ganz geben. Dann will ich auch tun. Sie wurde also durch die viele Botschaft nicht abgehalten von der Bekehrung, sondern hingeführt. Und das darf ich immer wieder erfahren. So, jetzt aber zu unserer Gerichtsverhandlung hier. Er ließ mich den hohen Priester Jehoshua auf Griechisch Jesus stellen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen oder um ihn zu widerstehen oder ihm zu widersprechen. Satan ist ja der große Widersprecher, der große Durcheinanderwerfer und der große Verkläger der Brüder und der Verleumder der Brüder und der Lügner von Anfang und der Mörder. Der hat etwa 100 Titel, Satan. Etwa 100 Titel. Und wenn wir die nacheinander lesen, da geht in seine schauderhafte, eine grandiose, furchtbare Welt der Finsternis auf. Ja. Ich rate euch nicht, alle die 100 Titel hintereinander zu lesen. Lest lieber die 100 Titel Jesu hintereinander. Da habt ihr mehr davon. Da gibt es euch Licht und Kraft und Freude im Herzen. Also der Satan stand neben dem Jesus oder dem Jehoshua. Und der Herr sprach zum Satan. Gott selbst eröffnet die Verhandlung. Nicht der Satan. Der lässt den Satan gar nicht zu Wort kommen. Der Herr sprach zum Satan. Es stellte dich Yahweh, der Jerusalem erwähnt hat, ist der hier nicht ein Brand aus dem Feuer gerettet? Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. So hat Jesus unsere Sünde auf sich genommen, zur Sünde gemacht, den ganzen Schmutz deines und meines Gedanken, Trieb und Traumleben, seiner Tage und Wörter, hat Jesus auf sich genommen und da steht er. Aber er wurde wie ein Brand herausgerissen aus dem Totenreich und lebendig gemacht aus dem Grab und hinausgenommen, wie ein Brand hinausgerissen. So redet Gott, ist dieser Jehoshua nicht wie ein Brand herausgerissen? Und er hatte schmutzige Kleider an. Lesen wir. Ich stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen. Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit weggenommen. Die schmutzigen Kleider sind hier. So und ich. Und die wurden ihm dort ausgezogen. Er hat die fürstlichen Kinder und die Gewalten und die Bosheitszeit, den Lügenzeit und den Mordzeit, die er jetzt in der Welt schwanger geht, ausgezogen und hat ihn herausgezogen. Und während der ganzen Verhandlung, ich sage es zum zweiten Mal, weil das entscheidend ist, redet Satan kein Wort. Gott lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Nun geht es weiter. Ich kleide ihn in Feuerkleider. Und ich sprach, man setze ihm einen reinen Kopfbund. Das ist der Priesterfürst, der Kopfbund des Priesterfürsten, Priester und König, auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Josua und sprach, so sprich, Yahweh, Zebaoth! Dieses Wort ist von besonderer Bedeutung. Das heißt auf Deutsch der Herr der Heerscharen, wobei unter den Heerscharen nicht nur die Lichtmächte zur Rechten Gottes, sondern auch die Finsternis, Gewalten zur Linken Gottes verstanden sind. Und Gott hat beide, die Rechte und die Linke, als Werkzeuge in seiner Gewalt. Die Finsternismächte, die Mörder kennen die, oder wer sie sein mögen, dürfen wir das tun, was vorher von Gott erlaubt wurde. Jawohl, sie stehen unter Gottes Kontrolle. Und deshalb heißt der Yahweh, Zebaoth, das heißt der Herr der Heerscharen. Ihm dient das All. Es gibt nichts im Universum, was ihm nicht dient. Auch die Leute, die dich quälen, deine Vorgesetzten oder deine Mitarbeiter oder deine Untergebenen, die dich quälen und finden. Auch der Jammer deines Lebens, deine Wohnungsnöte, deine Finanznöte, deine seelische Verfassung, deine Ängste, deine Familienschande, die auf dir ruht. All das ist von Gott gewusst und verwaltet und dient dir zum Besten und du wirst einmal für das, worüber du jetzt weißt, wie hier zugrunde gehst, für das wirst du einmal loben und preisen. Ja, das ist wahr. Ja. Meine lieben Freunde, ich sage zum dritten Mal, und Satan sprach kein Wort. Das will er auch sagen, wenn Gott redet. Und der Engel des Herrn beugte Josua und sprach, O Christe, Herr der Heerscharen, wenn du in meinen Wegen wandeln wirst und vom Herrn Jesus lesen wir, er wandelte in den Wegen Gottes. Er war der Einzige, der immer in den Wegen Gottes gewandelt hat. Wer kann das von uns sagen? Keiner, auch nicht einer, aber er. Wenn du in meinen Wegen wandeln wirst und meiner Hut warten wirst, sollst du sowohl mein Haus regieren oder verwalten oder richten, als auch meine Vorhöfe behüten und sollst ein- und ausgehen unter diesen. Höre doch, Josua, du hohe Priester, du und deine Genossen, die vor dir sitzen, Männer des wunderbaren Ergehens oder einer wunderbaren Zukunft seid ihr. Vorbilder für das, was Gott tun wird, sind der Josua und die anderen Priester auf Erden und sind Jesus und die ihm gehören, seine Glieder und seine Brüder, das sind wir, und sein Volk, das ist Israel, das jetzt bald ins Gericht hineinkommt, in ein Gericht, das keines gewesen ist. Meine Freunde, höre doch, Josua, du hohen Priester, Männer des wunderbaren Vorbildes, Vorzeichen einer wunderbaren Zukunft, seid ihr denn hier, ich sende meinen Knecht, genannt Frost. Und jetzt will ich euch noch über diesen Knecht, genannt Frost, etwas sagen. Ich habe vorhin gesagt, der Herr Jesus hat 100 Namen. Und einer davon heißt auf Hebräisch Zemach. Zemach. Das heißt auf Deutsch Frost. Ein Frost, der aus Stürmlande aufzieht. Er war wie ein Frost aus Stürmlande. Wir haben ihn für nichts geachtet. Und nun wird der Herr Jesus viermal Frost genannt. Einmal wird er, ich lese es nachher vor, aus der Bibel. Einmal wird er genannt der Spross David, König. Dann wird er genannt der Spross, der Knecht, oder das Kalb oder der Stier. Das ist die Symbole des Knechtes. Dann wird er genannt der Spross, der Mann oder der Mensch. Und dann wird er genannt der Spross, der Herr. Der Herr. Nach Yahweh, der Spross, der Herr. Und diese vier Spross, Namen, diese vier Zemach-Namen entsprechen genau den vier Evangelien. Denn das Matthäus-Evangelium ist das Evangelium des Königreichs. Und deshalb wird auch in der Geschlechtsregister das Geschlechtsregister Jesu zurückgeführt wie das David. Im Markus-Evangelium Da ist Jesus dargestellt, ist als der König im Matthäus-Evangelium. Da ist er dargestellt als der Knecht. Von einem Knecht hat man kein Geschlecht und nicht das Land. Das haben die Nazis den Juden nachgemacht. Die Nazis haben eigentlich alles die Juden nachgemacht. Deshalb musste, wenn bei den Nazis einer Offizier werden wollte, der wusste er sich in 50 Lied nachweisen, dass die Familie rein arisch war und ein jüdisches Blut dazu. Aber wenn ein gewöhnlicher Soldat werden wollte, der brauchte das nicht nachzuweisen. Dann haben sie überholt, wenn auch die Mutter oder die Großmutter jüdisch war. Das haben sie denn der Bibel nachgemacht. Alles, was mit der Kunst, mit der Gerechtigkeit, mit der Verwaltung, mit der Justiz, Edles, Gutes, Wertvolles ist, ist alles aus der Bibel gestohlen. Nur wissen das die Leute nicht. Sie wissen das nicht. Alles aus der Bibel. In Worms bei uns wurde 1933 ein SA-Sturmbannführer getraut, geholt hier. Damals ist noch die SA in die Kirche gegangen. Und da hat er zu dem Pfarrer gesagt, der Pfarrer, ich hätte gern ein Wort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ach, sagt er schön, ich werde darüber ihre Traurede halten. Hat darüber die Traurede gehalten. Und nach der Traurede, da ging dann der SA-Offizier hin und sagte, Herr Pfarrer, das haben Sie gut gemacht und das Wort war auch schön. Aber eins kann ich Ihnen sagen, wenn Sie ein Wort aus dem Alten Testament genommen hätten, dann hätten Sie was erleben können. Wird nicht so geschehen. Was hat jetzt der Pfarrer gesagt? Nichts. Es gibt Situationen, da hat auch der Herr Jesus nichts geantwortet. Und Menschen mit einem überreizten Gewissen, die glauben, sie müssen jetzt doch was sagen, fügen sich selbst großes Leid zu und meinen dann, das käme von Gott oder vom Teufel, sondern von ihrer Dummheit. Darüber könnte ich jetzt viel sagen und euch ein paar psychologische und psychoanalytische Vorlesungen halten auf der Grundlage der Seelsorge. Aber das kann ich natürlich nicht, ist ja schon 8 Uhr vorbei. Ich erzähle oder schildere weiter. Der erste Spross ist der König, Matthäus Evangelium. Geschlechtsregister ist auf David. Und das lesen wir in Jeremias 33, 15. Da steht der Spross, der König, oder der Spross David. 33, 15, ich lese euch vor. Das ist staunenswert, was in der Schrift für Dinge vorhanden sind, von deren Schönheit und Größe, von deren Programmbedeutung wir gar keine Ahnung haben. Da heißt es, in jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich den David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen und er wird Recht und Gerechtigkeit üben auf Erden. Und dieser Spross, dieser wirkliche König, das ist der Herr Jesus, der Spross David, denn David war ja ein König. Beim zweiten, bei Markus, das Markus-Evangelium ist dargestellt durch einen Stier oder durch ein Kalb, ein flügeliges Kalb. Und im Markus-Evangelium ist Jesus der Knecht, deshalb lesen wir immer, und der Geist rief ihn in die Wüste, und alsbald ging er in die Wüste. Da finden wir 40 Mal das Wort alsbald, sofort. Weil der Gehorsam Jesu und der Gehorsam eines Gläubigen ein sofortiger Gehorsam sein muss. Und 40 ist die Zahl, die Quarantäne, die Zahl der 40 Jahre, die Zahl der Prüfung und Erprobung. Lukas-Evangelium, das heißt, den Menschen. Und deshalb heißt es der Spross, der Mann. Das zweite Spross-Zeugnis steht in Sacharja 3, Vers 8, das haben wir vorhin gelesen. Da heißt es, Sacharja 3, 8 und 6, 12. Er hat mich zum Spross gemacht, Augenblick, zum Spross, na, da steht es nicht. Steht in Isaiah 6, 12. Da heißt es, und so spricht er und sagt, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Und er wird aufsprossen in den Tempel des Herrn bauen. Und er wird Herrlichkeit tragen. Das ist der Mensch. Der Knecht in Markus, der Mensch in Lukas, Und in Johannes, da geht, bei dem Lukas, da geht die Geschlechtsreihe zurück, weiß ich jemand auswendig, bis auf Adam. Bis auf Adam. Die Geschlechtsreihe Jesu, im Lukas-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium bis auf David. Im Markus-Evangelium, da ist kein Geschlechtsregister. Im Lukas-Evangelium bis auf David und im Johannes-Evangelium geht das Geschlechtsregister zurück bis auf Gott. Im Anfang war der Logos. Und der Logos war Gott. Und der Logos war bei Gott. Und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und der Logos, der Weltenordner, ist der Herr Jesus. Da geht er zurück bis auf Gott. Und das sind die vier Sprossbedeutungen, die vier Zähmach, die den vier Evangelien entsprechen. Das sind scheinbar Nebensächlichkeiten. Für den, der Gottes Wort nicht kennt und liebt, ist das ziemlich bedeutungslos. Was geht uns der Zähmach an? Oh, da geht uns sehr viel an. Denn hier lernen wir den Christus in all seinen Beziehungen kennen. Und wir als Teilhaber seiner Berufung, wir werden auch einmal königlich herrschen. Wir gehen jetzt den Knechtesweg. Wir sind jetzt Menschen in der Niedrigkeit. Und wir sind berufen zur Sohnschaft Gottes, zur Hyothesia. Wir durchlaufen auch diese vier Stufen, diese vier Sprossstufen, diese Zähmachstufen, die Jesus durchlaufen hat. Und deshalb ist das für uns wichtig. Das ist das Programm für die Gemeinde. Das ist das Programm für Israel. Das ist das Programm für das Weltall. Wir werden alle diese Stufen durchlaufen. Jesus Christus, alles und in allem. Die vier Sprosse. Und nun will ich zum Schluss kommen. Er hat alles ans Kreuz genagelt, was an Anklage bestand. Er hat den Anklagebrief vernichtet. Er hat die Fürstentümer entwaffnet und hat sie in den Schaukasten gestellt. Das Wort, das hier steht, hat seinen Namen daher. Wenn früher Schiffe ankamen in den Häfen des mittelländischen Meeres, und da wurde am Ufer ein großer Kasten ausgestellt und da lagen Proben oder Muster drin von dem, was das Schiff brachte. Etwa Gewürze oder Edelsteine oder Gold oder Stoffe oder irgendetwas. Und dieser Kasten hieß Steigmar. Und so war das Kreuz ein Steigmar, ein Schaukasten Gottes. Da hat Gott gezeigt, wie er in seinem Sohne sieht und hat damit ein Programm gegeben, was er einmal im ganzen Weltall durchführen wird, auf Erden durch Israel und im Universum durch den Leib oder den Körper des Christus, durch die Gemeinde und die sind wir. Und das Kreuz wird genannt ein Weidmar, ein Schaukasten. Er stellt es hier an den Pranger, aber Pranger ist das nicht, bedeutet das nicht eigentlich, sondern bedeutet mehr ein Muster- und Probekasten. Und hat einen, und damit komme ich zum Abschluss, einen Triumph gehalten in sich selbst. Er ist hinunter ins Totenreich, freiwillig. Und da hat der Tod gesagt, du bist ja mein Herr, der Thanatos, denn alles ist durch Christus geschaffen. Hier hast du die Schlüssel. Und hat ihm freiwillig die Schlüssel gegeben. Und was hat Jesus gemacht? Er hat eine Anzahl der Gefängnisse aufgeschlossen und hat eine Anzahl herausgelassen und ist mit ihnen durch Jerusalem gegangen. Viele der Entschlafenen standen auf nach seiner Auferstehung und gingen mit ihm durch die heilige Stadt. Da hat der König David sein Schloss gestellt. Salomo hat sich erinnert an seine Herrlichkeit und die Propheten an ihre Tätigkeit. Und dann hat er die wieder zurückgegeben ins Paradies. Und das ist ein Angel für das, was er einmal mit allen tun wird. Und so haben wir im Kreuz Auferstehung und Wiederkunft das Programm Gottes mit seinem Sohn, mit seinem Volk Israel, mit seiner Gemeinde und mit seinem Weltenall. Und in den vier Zähmach sehen wir das Programm Gottes mit dem König, wie das Matthäus-Evangelium schildert. Mit den Knechten, wie das Markus-Evangelium darstellt. Mit dem Mann oder dem Menschen, wie das Lukas-Evangelium ihn zeichnet. Und mit dem Gott. Der Logos war bei Gott. Und der Logos war Gott. Und er wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und Paulus hat die Aufgabe, diesen Logos zu vervollständigen. Oder ihm seine Fülle zu geben. Und diese Vervollständigung oder Fülle des Logos sind wir, die Gläubigen aus den Heiden. Wir bilden seinen Körper, Wir bilden sein Gewand, sein Herrlichkeitsgewand. Wir bilden seine Vervollständigung und sind teilhaftig seiner Aufgaben und Wirken. Und so entrollt sich uns in der Innenschau des Kreuzes das Heilsprogramm Gottes mit seiner ganzen Schöpfung. Gelobt sei sein Name, dass wir uns vom Kreuz überwinden. Beten wir, indem wir niederfallen, Herr, ich sage mich los von Satan und seiner Macht und weihe mich dir und will dein Eichen sein und bleiben in allen Lebenszeiten. Und wir werden die Kraft des Kreuzes wunderbar erleben. So war die Bibel Gottes Wort ist. So war Jesus gestorben ist für unsere Sünden und hat all unsere Schuld bezahlt. So war er auferstanden ist aus den Toten und so war er wiederkommt, um sein Heilsprogramm aus und durchzuführen bis zum Ziel. Halleluja, Amen.